Autokorsos, Hubkonzerte und verstopfte Straßen. Am Mittwoch hat die Taxibranche in vielen großen Städten für ordentlich Verkehrschaos gesorgt, auch in Stuttgart und Mainz. Der Grund? Sie wollen strengere Regeln für die App-Konkurrenten von Uber und Co. Die bieten nämlich oft ihre Fahrten deutlich günstiger an. Deshalb fordern die Taxifahrer, dass auch für sie künftig Mindestpreise gelten. Aber sind die günstigen Preise wirklich der einzige Grund dafür, dass viele Menschen lieber Uber nutzen als ein normales Taxi? Und gibt es vielleicht sogar noch ganz andere Möglichkeiten? Darauf wollen wir heute ein bisschen genauer schauen. Und damit hallo zum Arbeitsplatz.
SWR 1 Arbeitsplatz. Mit Jenny Bayen.
Am Mittwoch vielerorts der heißeste Tag des Jahres. Und in Stuttgart wurde es an manchen Stellen noch mal extra heiß. Denn es gab lange Autokorso in der Stadt. Die Taxifahrer in der Landeshauptstadt haben am bundesweiten Protesttag der Taxibranche teilgenommen. Sie fordern unter anderem, dass auch für Fahrdienst-Apps wie Uber oder Bolt künftig Mindestpreise gelten. Denn ohne diese können die Apps die Fahrten deutlich günstiger anbieten als die Taxiunternehmen. Unser Reporter Wolfgang Brauer war bei den Protesten dabei und hat mit den Taxifahrern gesprochen.
250 Taxis fahren hupend durch die Stuttgarter Innenstadt und protestieren lautstark gegen Fahrpreisdumping durch große Internetfahrdienste wie Uber oder Bolt, klagt dieser Taxifahrer.
Es sind hauptsächlich immer Mietwagenfahrer, die außerhalb von Stuttgart sind. Ludwigsburg, Waiblingen, sogar mittlerweile Reutlingen, Nürtingen, von Böblingen. Und die werden wirklich tagtäglich mehr. Die stehen in der Nähe von den Hotels, bei den Krankenhäusern. Die stehen den ganzen Tag dort und warten auf ihren Auftrag. Obwohl die das theoretisch gar nicht dürfen, die halten sich an die ganze Vorschriften nicht.
Und nehmen so den etablierten Taxifahrern immer mehr Fahrgäste weg, teilweise bis zu 40%, meinen sie. Guido Borning ist Geschäftsführer des Mobilitäts- und Logistikverbandes Rheinland-Pfalz.
Wir haben auf der einen Seite eben das Taxigewerbe als ÖPNV-Verkehrsmittel. Das Taxigewerbe muss feste Tarife einhalten, muss jeden Fahrgast mitnehmen, der mitfahren möchte, und das 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Diese Plattformen vermitteln überwiegend Mietwagen und Mietwagen müssen keine festen Preise beachten, müssen nicht jeden mitnehmen und müssen auch nicht immer verfügbar sein.
Sie müssen aber im Gegenzug nach jeder Fahrt wieder an ihren Firmensitz zurückkehren. Das machen viele Mietwagenfahrer aus Böblingen, Ludwigsburg oder Reutlingen aber nicht, sondern warten nach jeder Tour in Stuttgart auf weitere Fahrten. Vermittelt durch Internetplattformen wie Uber oder Bolt, so die Kritik der Taxifahrer. Helfen könnten den etablierten Taxifahrern die Politiker in den Stadt- und Landkreisverwaltungen, indem sie Mindestpreise für alle festlegen. Dann könnten die Mietwagen, die für Uber und Co. fahren, keine Dumpingpreise mehr anbieten, ergänzt ein anderer Taxifahrer aus Stuttgart.
Ja, die Politik muss auf jeden Fall handeln. Das Taxigewerbe ist bedroht, die Existenzen sind bedroht aufgrund der Mietwagenplattformen wie Uber, die Dumpingpreise anbieten. Die Stadt, die Politik muss das Taxigewerbe, das traditionelle Taxigewerbe schützen, indem sie einen fairen Wettbewerb geltend macht.
So wie in Heidelberg, wo ab 1. August ein Mindestfahrpreis für alle gilt, egal ob Taxi oder Mietwagen. Dumpingpreise sind dort dann nicht mehr möglich. In Stuttgart und den angrenzenden Landkreisen gilt eine solche Regel zum Schutz der Taxifahrer bisher nicht.
Wolfgang Brauer über die Taxiproteste in Stuttgart diese Woche. Die Taxibranche fühlt sich also unfair behandelt. Aber es gibt auch kritische Stimmen. Uber selbst sagt zum Beispiel, die Taxibranche hätte die Digitalisierung verschlafen. Und Umfragen zeigen, viele Menschen möchten ihren Fahrdienst nun mal gerne per App bestellen und auch vorher genau wissen, was es kostet. Das bietet ein Taxi eben oft nicht. Eine perfekte Mischung aus beidem könnte so aussehen wie in Neustadt an der Weinstraße. Dort gibt es seit wenigen Jahren das Modell Mobility on Demand, MOD. Man bestellt sich ein Fahrzeug per App und weiß auch vorher den Preis. Aber der Abholort ist nicht immer direkt vor der Haustür und es kann auch sein, dass noch andere Menschen mitfahren. Wie genau das funktioniert und was die Vorteile sind, darüber habe ich mit Kerstin Ulrich gesprochen. Sie leitet bei Mobility on Demand den Bereich Business Development. Frau Ulrich, wie genau funktioniert Ihr Modell denn?
Unser Modell Mobility on Demand ist im Grunde genommen ein Fahrservice, der nur auf Abruf funktioniert. Das bedeutet, dass wir keine Linien fahren, keine festen Uhrzeiten haben, sondern Sie buchen eine Fahrt bei uns über eine App. Das ganz Wichtige ist, dass Sie mit unseren Fahrzeugen nicht alleine fahren, sondern wir bündeln Fahrtwünsche, die eine ähnliche Richtung haben, in ein Auto zusammen, um die Autos effizienter auszulassen und damit auch Individualverkehr einzusparen.
Und sind Sie damit dann schon so weit, dass Sie mit diesem Mobility on Demand Geld verdienen?
Noch sind wir damit noch nicht so weit. Wir brauchen noch ein bisschen. Wir müssen insbesondere die Auslastung innerhalb der Woche natürlich erhöhen. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr hohe Nachfrage zwischen Freitag und Sonntag. Aber unser Ziel muss es sein, dass wir auch die Nachfrage innerhalb der Woche und tagsüber vor allen Dingen. Aber da haben wir im Moment auch ein paar Sachen, die wir vorbereiten können, Richtung Mitarbeitermobilität, Dienstfahrten, Logistik, das wir langsam vorbereiten und damit natürlich dann auch in die schwarzen Zahlen reinfahren.
Was waren denn eigentlich bei Ihrer Entstehung die größten Probleme? Denn es gibt ja gerade in Deutschland im Beförderungsbereich unheimlich viele Vorgaben, sowas wie Taxischein und so weiter.
Das Schwierige war für uns natürlich schon, dass es Dickicht an Paragraphen und Bestimmungen innerhalb des Personenbeförderungsgesetzes erst einmal zu durcharbeiten, um eben On-Demand-Verkehre überhaupt erstmal auf den gesetzlichen Rahmen zu stellen. Das gab es ja zu unserer Zeit, als wir angefangen haben, gab es das eigentlich noch nicht. Das heißt, wir mussten erstmal gucken, unter welchen Paragraphen fallen wir. Wir müssen auch schauen, dass wir natürlich mit den städtischen Verantwortlichen, die total auf unserer Seite stehen, die uns wirklich auch geholfen haben ohne Ende, aber die erstmal da mitzunehmen in diese neue Mobilitätswelt, die damals noch im Entstehen war, das waren so am Anfang, die größten Hürden.
Jetzt sind Sie ja trotzdem eine Konkurrenz für Uber und die Taxibranche. Gab es da schon mal Konfrontationen?
Also mit Uber jetzt nicht, weil es nicht so weit verbreitet ist hier, mit den Taxis am Anfang schon. Und es ist auch schon richtig, dass die Taxis uns nach wie vor nicht mögen. Aber das Mobilitätsangebot, das wir ja bieten, ist ein komplett anderes als ein Taxi oder Uber. Beispielsweise, was die Taxis dürfen, ist ja vom Straßenrand winkende Passagiere aufzunehmen. Das dürfen wir gar nicht. Wir dürfen nur dann Fahrten aufnehmen, wenn wir gebucht worden sind. Das ist ein großer Unterschied. Das Ride-Pooling, also das Bündeln von Fahrgästen, das ist bei uns absolut ein Muss. Das ist auch bei uns in der Genehmigung so drin, dass wir das müssen. Bei Taxis eben nicht. Also wir haben eine ganz andere Art des Angebotes. Sie fahren ja bei uns nicht exklusiv, sondern sie teilen sich das Auto und das ist am Wochenende auch voll. Also wenn wir am Wochenende mit unseren Daimler EQVs, diesen kleinen Vans von Daimler unterwegs sind, die sind mit 5 Leuten vollgepackt. Und da sind viele Leute dabei, die sich nicht kennen.
Es gibt ja eben schon Taxis, Uber, Bolt, Carsharing und so weiter. Warum braucht es dann noch Ihren Fahrdienst? Ist das dann nicht irgendwann zu kleinteilig alles?
Nee, ganz im Gegenteil. Was ist denn unser Ziel? Unser aller Ziel muss es doch sein, den Individualverkehr mit dem Auto zu reduzieren. Das wissen wir alle. Und dazu müssen wir ein Mobilitätsangebot schaffen, insgesamt, das alle möglichen Anwendungsszenarien auch abdeckt. Das heißt, der eine mag lieber mit dem Taxi fahren, der andere mag lieber mit dem Uber fahren, der dritte lieber mit dem Carsharing, der vierte lieber mit einem E-Roller und der fünfte eben lieber mit uns. Aber je mehr Angebote wir schaffen, umso einfacher fällt es doch den Menschen, auf zumindest ein Auto mal zu verzichten. Je mehr Angebote es gibt, umso besser ist es eigentlich für den Umstieg vom Individualfahrzeug auf ein nachhaltiges Mobilitätssystem.
Sagt Kerstin Ulrich von Mobility on Demand. Wir gehen zu einem ganz anderen Thema. Er ist gerne in der Natur, wandert, fährt Fahrrad oder Kajak und hat seine Hobbys zum Beruf gemacht. Markus Bauer aus Alflen in der Eifel in Rheinland-Pfalz hat 2011 das Outdoor-Unternehmen Eifel Outdoor Equipment gegründet. Er vertreibt Kleidung und Zelte großer Marken. Das Besondere, er produziert auch eigene Outdoor-Equipments und setzt dabei auf Nachhaltigkeit, eigenen Perfektionismus und die Hilfe von ganz besonderen Menschen. Unser Reporter Andreas Griesam hat Markus Bauer besucht.
In der garagengroßen Werkstatt im Keller des Wohnhauses riecht es nach Holz und Leim. Gerade hat Markus Bauer eine rund 2 Meter lange Bambusstange in die Kappsäge eingespannt. Daraus sollen Wanderstöcke werden.
Man muss 2 zueinander passende Bambusstangen finden, muss gucken, an welchen Stellen sie auf die gewünschte Länge abgelenkt werden. Dann werden die mit der Kappsäge auf die entsprechende Länge gebracht. Anschließend geht es dann zur Drehbank oder Drechselbank. Und da werden dann die Enden auf die entsprechende Dicke gebracht, dass halt eben die Spitze auf der einen Seite und der Griff auf der anderen Seite drüber passt.
Das Material ist ähnlich hart wie die Stöcke aus Aluminium und Carbon. Der Nachteil, sie lassen sich nicht ausfahren oder verstellen, deshalb werden sie in verschiedenen Größen produziert. Ein Zimmer weiter, Parterre, eine weitere Idee von Markus Bauer, Handtücher.
Aus einem Materialmix 45% Bambuskohlefasern. und 55% Polyamid. Hat bestimmte Vorteile, heißt es leicht, trocknet schnell, riecht aber nicht so schnell wie ein klassisches 100% Kunstfaserhandtuch. Die werden bei uns gefertigt mit der Lebenshilfe zusammen in einer Behindertenwerkstatt.
Und sollen zu einem sogenannten Surfer-Poncho erweitert werden.
Ein Poncho, den ich nutzen kann auf dem Strand als Decke zum Überziehen, wenn ich nass bin und mich nicht erkälten möchte. Oder aber, wenn ich mich am Strand umziehen möchte, wo ich mich dann unter dem Poncho de facto umziehen kann.
So ganz zufrieden ist der Perfektionist damit aber noch nicht. Bevor der Poncho in den Verkauf kommt, muss noch an den Druckknöpfen gearbeitet werden. Die reißen noch zu schnell aus. Erfolgreich ist der Outdoor-Spezialist mit einem Campingstuhl aus Eifeler Buchenholz, einem ultraleichten Gaskocher und einem wasserdichten Packsack. Alles keine ganz neuen Erfindungen, aber von Markus Bauer modifiziert und auf Nachhaltigkeit angelegt.
Wir sind ein kleines Unternehmen, sind hier irgendwo lokal gebunden und mir ist es viel wichtiger, dass ich die ganze Geschichte hier zum Beispiel mit den Handtüchern oder hier auch mit der Lebenshilfe zusammen machen kann, als ein kleines Margenplus zu haben durch eine Fertigung in Vietnam.
So ganz kommt die kleine Firma mit 2 Voll- und 3 Teilzeitkräften nicht ohne Teile aus China oder Vietnam aus. Bei den Wanderstöcken kommen Spitze und Korkgriff aus der Slowakei, der Kleber aus Schweden. Markus Bauer ist mit seinem Unternehmen erfolgreich und glücklich. Im Rückblick hat er mit seinem kleinen Portfolio in einem ständig wachsenden Markt alles richtig gemacht.
Wir sind eine kleine Firma und wir wollen das auch bleiben. Das heißt, die Lösungen, die wir anbieten, sind in der Regel sehr, sehr speziell. Also heißt, wir werden sowohl, wenn wir bei den Ponchos sind, was die Preise angeht, das Marketingbudget und weiß der Teufel, was alles noch hinten dran hängt, werden wir nie mit einer großen Marke mithalten können, wollen wir aber auch nicht.
Ein Bericht von Reporter Andreas Krieser.
SWR1 Arbeitsplatz. Frag den Arbeitsrechtler.
Und das ist Michael Felser. Unser Hörer Patrick aus Heidelberg schreibt: Ich arbeite als Werkstudent mit maximal 20 Wochenstunden, die sich allerdings sehr unterschiedlich verteilen. Mein Urlaubsanspruch sind 26 Tage und die Höhe der Lohnfortzahlung wird jedes Mal neu berechnet. Angeblich nach den durchschnittlich geleisteten Stunden der letzten 13 Wochen. Heißt das, es macht einen Unterschied, wann ich den Urlaub beantrage? Zum Beispiel direkt nach den Ferien mit mehr Wochenstunden? Und ist die Berechnung im Krankheitsfall genauso?
Also beim Urlaub hat der Hörer das richtig erkannt. Grundsätzlich heißt es Schnitt der letzten 3 Monate, 13 Wochen. Und natürlich ist es so, dass es bei stark schwankenden Arbeitszeiten, wie bei diesem Werkstudenten, dann clever wäre, wenn er es nach den Ferien, also da, wo er nicht ins Studium muss, mehr arbeiten kann, das danach den Urlaub zu nehmen während des Semesters. Macht ja auch Sinn, ehrlich gesagt.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Das war unser SWR1 Arbeitsplatz, der Podcast. Wenn ihr kein Jobthema mehr verpassen wollt, dann abonniert uns gern. Jede Woche gibt's eine neue Folge. Also wenn ihr wollt, bis zum nächsten Mal.
Eins gehört. SWR1.